Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Jonas Manske.
Alter?
35.
Geburtsort?
Essen.
Beruf?
Professor für Marketing und digitale Medien und Managementberater.
Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche?
Ja, ich spiele noch ein bisschen Fußball nebenbei und habe auch noch so eine kleine Schwimmtruppe.
Ja. Ich habe jemanden bei mir hier in Rheinhessen, der in Nierstein wohnt. Der ist ein Riesenfan von Essen im Fußball und der sitzt hier wirklich und guckt Regionalliga am Wochenende oder was. Ich weiß gar nicht, wo Essen genau ist. Ich bin kein Fußballer. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Oh, also, ein bisschen schwierig, aber also ich würde sagen, so be content, also übersetzt eigentlich zweideutig so, sei zufrieden, aber spiegel auch irgendwie Content, deine Zufriedenheit vielleicht auch an andere Leute weiter. Ja.
Gut, das ist ziemlich gut und wir haben ja ganz genau genommen alle einen relativ großen Grund, zufrieden zu sein, weil alleine wenn man nur so einen weltweiten Vergleich nimmt, geht es uns gut.
Ja, absolut. Ja.
Ja. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Also ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Emotional, aber sozusagen positiv begeisternd. Also ich glaube, ich kann gut auch Menschen begeistern von Themen und natürlich auch gegebenenfalls gut erklären, komplexe Themen gut erklären, sodass sie adressatengerecht rüberkommen, ja.
Professor Dr. Jonas Manske ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Heute hier bei Antenne Mainz spreche ich mit Professor Dr. Jonas Manske. Erzähl mir was über Essen, dort aufgewachsen, mitten im Ruhrgebiet?
Ja, genau, in Essen aufgewachsen, in einem Stadtteil, direkt am Baldeneysee und ja, da zur Schule gegangen, da aber auch die Ausbildung bei einer Bank gemacht und eigentlich dann so der Liebe wegen dann nochmal Essen verlassen und dann nach Münster und nach Hanau bei Frankfurt und jetzt aber wieder zurück seit kurzem in Essen. Ja.
Okay, manche Dinge prägen dann. Das heißt, Essen ist dann schon sowas wie Heimat.
Absolut. Heimat und Zuhause.
Ja. Okay. Jetzt ist, ich bin deutlich älter als du, das kann ich mich ja outen. Und ich komme tatsächlich gebürtig auch aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin in Kamen geboren. Ich kenne die Region noch als Bergarbeitergeschichte. Das hast du aber logischerweise allein durch dein Alter nur noch am Rande mitgekriegt oder gar nicht mehr wahrscheinlich, ne? Oder nur noch die Relikte.
Ja, also nur noch die Relikte, genau. Ja. Also es ist nicht mehr viel übrig von dem Bergbau, wobei meine Familie schon so ein bisschen dem Bergbau verbunden war. Aber jetzt mittlerweile merkt man natürlich nicht mehr viel von dem Bergbau. Was ganz schön ist, dass natürlich der Kulturwandel da so fortgeschritten ist in Essen, da wo jetzt eine Zeche war, sind jetzt ganz tolle Veranstaltungsorte.
Ich weiß auch, ich sehe immer wieder Bilder und es gibt so total tolle Plätze, wo auch die Natur halt wieder zurückgekommen ist, ne? Wo halt wirklich bewusst.
Absolut.
Ja, das ist
wunderschön.
Ja. Ich habe so eine Standardfrage an meine Gäste und jetzt sind wir gerade so über die Schulzeit schnell hinweggesprungen. Ich stelle sie dir trotzdem, warst du ein guter Schüler? Okay.
Ja. Ich würde sagen, im Durchschnitt. Im Durchschnitt, ja.
Ja, aber das ist ja erstmal. Okay.
Du, fächerbezogen, vielleicht auch unterdurchschnittlich.
Du, das ist. Es ist ja irgendwann egal, das ist ja das Schöne.
Ja, das stimmt. Ja.
Hast du nach der Schule gewusst, wo das hingehen soll, wie du dich orientieren sollst?
Nicht direkt. Also ich nach der Schule erstmal einen Zivildienst gemacht, der mich unheimlich geprägt hat. Also so im sozialen Dienst mal zu arbeiten. Ich finde, das ist auch was heutzutage vielleicht vernachlässigt wird in so einer schnelllebigen Gesellschaft von Abi, Studium, Promotion und Job. Hat mich sehr geprägt, bin dann aus dem sozialen Dienst heraus, den ich in so einem Altenheim gemacht habe, bin dann irgendwann darauf gekommen, so eine solide Banklehre bei einer Regionalbank vor Ort, das wäre doch nicht schlecht.
Okay, solide Banklehre ist es. Das
Ja.
hat heute irgendwie auch schon einen kleinen Witz, ne?
Ja,
Manchmal,
auf
weil
jeden
das,
Fall.
gerade in dem Bankenfeld hat sich ja wirklich nicht nur alles wird zum Guten getan, muss man ja einfach auch sagen. Es ist tatsächlich alles so ein bisschen im Umbruch. Nochmal zurück zu diesem sozialen Ding, das prägt schon, ne? Es verändert schon die Sichtweise auf Dinge, wenn man dann Einblick in Sachen bekommt, mit denen man sonst nichts zu tun hat, ne?
Ja, und vor allen Dingen auch in dem Alter, ne? Also so mit 18, 19 ist das so ein Altenheim-Setup mal mitzubekommen, schon was anderes, ne?
Ich habe vor kurzem, ich fand die Theorie ganz witzig, hatte jemand gesagt, das müsste nicht nur am Anfang des Berufslebens passieren, sondern auch am Ende. Dass man
Ja,
halt
spannend, ja.
dann vielleicht nicht das Körperliche, sondern auch, dass man da vielleicht nochmal irgendeinen Einblick bekommt, um dann vielleicht da auch noch eine Motivation, wie man vielleicht noch sinnvoll irgendwelche Dinge später machen kann in diesem sogenannten Ruhestand.
Ja.
So, das heißt, die Banklehre, ganz
Ja.
normal, wie ich das kenne, was dazu gehört, ja?
Mit allem, was dazugehört, genau. So, innerhalb der Banklehre kam dann die Idee, naja, also man könnte ja vielleicht auch noch so parallel studieren. Und dann habe ich an der Fachhochschule für Management und Economic, der FOM, angefangen, noch meinen Bachelorabschluss neben der Ausbildung und dann auch später neben der beruflichen Tätigkeit in der Bank wahrzunehmen. Und das war echt tatsächlich super ergänzt, auch inhaltlich, und habe mich da natürlich auch noch mal ein bisschen geprägt, ja, so die Wochenenden und die Abende dann an der FOM zu verbringen. Wobei, vielleicht kommen wir da später dazu, so richtig habe ich die FOM ja nicht losgelassen dann, ne?
Ich habe erstmal Respekt, weil es bedeutet ein bisschen Disziplin nimmt. Das heißt, wenn andere vielleicht am Wochenende mal irgendwie feiern gehen oder sowas, muss man manchmal schon noch irgendwelche Dinge nachholen, oder? Oder ist es dir
Ja, ich glaube,
zugefallen?
ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Kombination macht es da aus, auch sich ein bisschen Ausgleich verschaffen. Aber natürlich, klar, man muss gewisse Themen bleiben vielleicht auch dann auf der Strecke. Ja, genau.
Gut, letztendlich ist auch da wieder die Geschichte, wenn der Abschluss da ist, interessiert es dann auch irgendwann niemanden mehr.
Ja.
Aber
Ja.
also das heißt, du hast da deinen Abschluss gemacht, ja?
Genau, ich habe Banklehre und FOM-Bachelor-Abschluss habe ich dann gemacht und habe dann gedacht, ach, das war so schön, dieses parallel studiert, und habe dann auch den Master drangehangen. Genau, ja.
Okay, das heißt, die ganze Zeit noch in der Bank geblieben, während du
Ja,
studiert
richtig,
hast.
ja,
Okay.
genau. Ja,
Und die Bank war noch, wo? Die Banklehre noch in Essen oder schon?
genau, bei der Sparkasse Essen, ja, bei der
Sparkasse,
Sparkasse
okay.
Essen, ja, also,
Also
genau.
ganz klassisch.
Ganz klassisch, und dann auch ein paar Jahre auch sogar im gleichen Ort, wo ich gewohnt habe, dann auch gearbeitet. Also im gleichen Stadtteil. Das war echt ganz schön, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Professor Dr. Jonas Manske. Mein heutiger Gast berät Unternehmen und da setzt er auch hier und da auf spielerische Elemente. Professor Dr. Jonas Manske hat bei einer Bank gelernt und auch lange bei einer Bank gearbeitet. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich glaube, bei der Sparkasse, das geht auch bei den meisten Banken wahrscheinlich, aber Sparkasse und Volksbank, da geht es halt wirklich auch am Anfang durch alle Abteilungen. Ne? Das heißt, da hast du wirklich so einen Rundumblick, was da
Ja,
passiert, ne?
also man sieht schon sehr viel. Natürlich ist es schon vertriebslastig, so soll es ja auch sein, ne? Dass man auch draußen ist, Kundenbeziehungen knüpft und auch im Vertrieb aktiv ist. Ja.
Ja, das ist ja etwas, was immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber letztendlich, ja, Unternehmen, Organisationen leben genau davon, dass etwas verkauft wird und dadurch leben sehr viele Menschen davon.
Ja.
Du hattest da gerade ein paar Stationen gesagt, das heißt, du warst bei der Sparkasse Essen, wie lange?
Glaube so, weiß ich, 7, 8 Jahre. Mal, ja.
Okay, und
Ja.
dann hat es dich wohin geschlagen?
Ja, dann bin ich direkt eigentlich zu meinem auch jetzigen Arbeitgeber gekommen, zu Eurogroup Consulting. Das ist eine Managementberatung, und im Prinzip so der Schritt nach dem fertigen Master ging dann halt dahin, weil ich begeistert war von den Thematiken, die auch da beraten werden. Also der Mensch im Mittelpunkt, Mobilisierung von Menschen. Strategische Themen zu betrachten, Zielbilder zu entwickeln, und ja, dann hat es mich dahin verschlagen sozusagen, aber ich bin bis heute da geblieben, und es macht mir unheimlich Spaß, so viel für vielfältigen Projekten, vielfältigen Menschen zu begegnen. Ja.
Das heißt, du berätst wen? Also nicht, ich möchte jetzt keine Firma wissen, sondern einfach nur, beschreib einfach mal, wie sieht ein Mandant aus oder wie sieht deine Arbeit aus?
Also ich berate nationale oder internationale Finanzdienstleistungsunternehmen, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von strategischen Zielbildern. Man kann sich vorstellen, wie geht es in den nächsten sozusagen 5 bis 7 Jahren weiter? Wo möchte man eigentlich hin? Das ist so der eine Komplex. Und der andere Komplex ist auch, dass ich insbesondere das Thema Vertriebsstrategie und Vertriebsaktivierung berate. Also wie kann ich eigentlich mit sozusagen auch spielerischen Möglichkeiten, ja, mehr Aktivität bei den Mitarbeitern fördern. Ja.
Und du sprichst dann logischerweise auch aus der Praxis, weil du natürlich in der Sparkasse mittendrin warst.
Genau, das ist die schöne Kombination. Ja, also ich komme sozusagen aus dem Vertrieb. Ich habe jetzt gerade noch ein Projekt, ja, wo ich sage, hey, ich kenne eure sozusagen Produktwelten. Ich kenne sozusagen so den Maschinenraum, ja, und das ist natürlich eine tolle Synergie, ja.
Naja, und auch die Situation, wenn du einem Kunden etwas anbietest, wie reagiert wird oder was für Reaktionen kommen. Das ist, glaube ich, schon gut, das mal gesehen zu haben. Erklär mir, wie du hier in die Region mal gekommen bist, nach Hanau.
Münster-Hanau. Also ich war erst in Münster, da hat meine Frau in Münster, nach Münster kam ich, da meine Frau da noch promoviert hat und eine wunderschöne auch Stadt und ich habe die total lieben gelernt und ja, dann nach der Promotion ging es dann halt in Richtung Hanau.
Der Auslöser war dann im Prinzip, wieder zurückzugehen nach Essen. Einfach.
Familie, Freunde, Heimat, Zuhause, genau.
Okay. Es ist einfach, ja, es ist einfach da, wo man halt irgendwie hingeschickt worden ist vom Leben, ne, da ist halt die Bindung da.
Ja, absolut.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Professor Dr. Jonas Manske. Er möchte spielerische Elemente in unseren Arbeitsalltag bringen. Professor Dr. Jonas Manske ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. So, jetzt hast du gerade schon so etwas angedeutet, dass mit spielerischen Elementen, Dinge umzusetzen. Hat das etwas damit zu tun, dass wir Menschen an sich ja schwerfällig sind, sei es bei Veränderung, sei es aber auch ja eigentlich bei vielen Dingen, dass wir erstmal die Probleme sehen?
Also ich würde es umdrehen wollen, wenn wir jetzt über spielerische Themen nachdenken. Gehen wir mal abseits der Arbeitswelt. Wie oft vergessen wir vielleicht, wenn wir spielen die Zeit, wenn wir spielen irgendwie um uns rum etwas so. Und wenn man das jetzt wieder zurückbringt in die Arbeitswelt, ist es da so? Vergessen wir Zeit und Raum und bewegen wir uns da vielleicht anders? Und ich glaube, genau dieser Aspekt des Erlebnisses, den sozusagen in die Arbeitswelt zu übertragen, das ist, glaube ich, so ein Ausgangspunkt, um vielleicht auch Veränderungsmechanismen etc. anzustoßen.
Das ist ja ein spannender Bereich, weil wir
Ja.
natürlich, jeder von uns kennt das natürlich,
Ja.
die Zeit vergessen im beruflichen Alltag ist nicht ganz so einfach, ne?
Ja, genau. Aber das sind ja nur ein kleines Beispiel, aber zu sagen, was braucht man eigentlich auch bei der Arbeit vielleicht erfolgreich zu sein, aber vor allen Dingen auch zufrieden zu sein, da hilft vielleicht auch mal abseits der Arbeitswelt zu schauen, was hilft einem da?
Wir leben alle, also jeder in seinem Job lebt ja in diesen Prozessstrukturen. Das heißt, Dinge wiederholen sich, Dinge sind immer gleich. Und ich erlebe gerade jetzt in dieser wundervollen Zeit, wo wir analoge Prozesse immer mehr in digitale auch umbauen und wir oft diesen fatalen Fehler machen, dass wir anstatt Prozesse jetzt wirklich neu zu denken, die alten schlechten Prozesse digitalisieren, ne?
Das kann passieren, sollte nicht. Wobei,
Was passiert oft?
ja, wobei ich finde, also man ist ja da schnell so, alte Prozesse oder so in diesem Wording drin. Ich würde es eher noch positiv formulieren wollen, auch mit Blick auf Arbeitsmotivation oder Aktivierung, weil ich glaube fest daran, dass auch Routinen total wichtig sind. Abseits der Arbeitswelt oder auch auf der Arbeitswelt. Und wenn wir jetzt von so eingeschwungenen, vielleicht auch Prozessen sprechen, dann sprechen wir ganz oft ja auch von vielleicht Routinen, die ja auch eine gewisse Sicherheit geben. Ich denke aber, dass, ne, also die Mitarbeiter eine Sicherheit geben in ihrer Arbeitswelt. Und ich denke dann immer daran, das muss man doch So war mein Ansatz auch. Das muss man doch kombinieren mit Inspiration. Ja, also man kann nicht nur sagen, nur Routine. Ja, man muss eigentlich Routine kombinieren mit Inspiration. Und das ist eigentlich so auch der Kerngedanke, der dahinter steckt, wenn ich jetzt auch, ob ich berate oder auch sozusagen mit Menschen in Kontakt bin, sage ich immer, was ist denn eigentlich Routine, die einem gut tut, und was gehört eigentlich auch noch dazu an inspirierenden Themen, die einem sozusagen Motivation und Aktivierung bringen?
Das ist ja, glaube ich, auch der Gratwandel, weil die Routine hat ja den ganz großen Vorteil, auch wenn Dinge vielleicht mal so ein bisschen anders laufen, gibt mir die Routine ja gerade, wie du gesagt hast, die Sicherheit, dass ich weiß, wie ich manche Dinge machen muss oder zumindest bei Unsicherheiten das wieder in die Bahn kriegen kann. Aber erklär mir mal, wie kriegen wir denn spielerische, wie kann denn sowas aussehen? Wie können wir denn so Routinen vielleicht spielerisch aufpeppen?
Ja, also auf der einen Seite, also Routinen kann man sozusagen spielerisch, eine Routine ist ja, wenn man so übersetzt jetzt in eine spielerische Systematik, ist ja sozusagen auch ein regelbasierter Impuls oder ein regelbasierter Prozess. Ja, sozusagen, ich weiß zum Beispiel, es wäre eine Routine, ich weiß, wann ich und wie ich meine Ergebnisse sehe in einem Spiel. Ja, das ist ja eine Routine. Wenn ich weiß, jede Woche, alle 2 Wochen, täglich, wie auch immer man es gestaltet. Aber das ist ja eine Routine zu sagen, ich sehe, wo ich gerade stehe. So. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, ja, zu sagen, Routine zu übersetzen. Vor allen Dingen auch dann, wo stehe ich denn? Gibt's ein Ranking? Wie ordne ich mich ein? Ja, also das immer wieder zu sagen, das ist ja auch das, was ich aus meiner Sicht fundamental wichtig finde, sind regelbasierte Kontinuität bei solchen spielerischen Lösungen. So. Und das wäre der eine Punkt. Und ich finde immer ganz wichtig ist dann, jetzt kommt der Punkt, wie schaffe ich denn sozusagen Inspiration ins Spiel mit hineinzubringen? Und da wären wir bei Teamzusammensetzung, da wären wir bei Wettbewerb, da wären wir bei auch einem Leistungsfeedback. Ja, und das basiert natürlich alles auf sozusagen Routinen und einem routinierten Spielsystem. Ja.
Wenn ich versuche, das gerade in meinen Alltag zu übertragen. Also ich, wie jeder, habe ich auch so eine To-Do-Liste. Ich mache das tatsächlich auch noch sehr analog. Also ich habe so, damit ich habe immer so ein Buch bei mir und da stehen meine Sachen, die ich machen möchte.
Da geht's dir wie mir.
Ja, das hat etwas damit zu tun, weil es soll halt auch tatsächlich ohne ein Gerät gehen können. Ja, weil ich sage manchmal, setzt du dich vielleicht ins Grüne und willst das Gerät weglegen, damit nicht irgendwas reinklingt, sondern weil du willst dich um eine Sache gerade kümmern. Und eins dieser Dinge ist, ich benutze dann gerne halt auch so einen grünen Haken, wenn etwas erledigt ist. Und das hat auch etwas spielerisch, wenn du halt dann einfach am Abend dann 5 oder 6 Haken dran machen kannst.
Ja, ja, also hast du sozusagen für dich schon Inspiration und Routine schon eingeführt in deinen täglichen Alltag. Ja, und ich würde halt jetzt sagen, und noch mehr Spaß, noch mehr Freude wäre es ja, wenn du dich jetzt noch sozusagen vielleicht in einem Team oder mit anderen Teams messen könntest. Wie viele grüne Haken hattest du denn? Oder wie viel hat ein grüner Haken hat denn dein Team gegenüber eines anderen Teams?
Ja? Okay, und wie, das heißt, das muss ja dann trotzdem, also das ist ja tatsächlich dann so eine Wettbewerbssituation, aber es sollte ja trotzdem noch so ein Spaßfaktor sein, oder?
Ja, absolut.
Ja. Okay, ja. Und ich überlege gerade, wir haben das ja auch, was ist in ganz vielen E-Learning, da kenne ich das, da kriegst du ja auch immer, was dich ja auch freut, deinen Fortschritt zum Beispiel gezeigt anhand der Balken, wie weit du bist. Ne? Das ist letztendlich dann auch sowas wie ein Belohnungssystem, was ein bisschen dich dabei unterstützt.
Ja, das ist, wenn man so will, ein zeitnahes Feedback, ja? Ein zeitnahes Leistungsfeedback, ja? Genau.
Das heißt, wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst, würdest dort eine Beratung machen und hast 2 ähnlich strukturierte Teams, würdest du so einen spielerischen Wettbewerb dort versuchen einzubauen?
Also die Frage ist schwierig zu beantworten jetzt.
Okay.
Weil, also ich würde immer sagen, man braucht mehrere Teams, mehrere Ebenen, ja, dass da auch so eine gewisse Dynamik reinkommt. Jetzt nur sozusagen, dann wäre man ja schon in so einem Face-to-Face-Wettbewerbsmodus, ja.
Okay,
und auch da jetzt nur.
Im Prinzip wäre dann dieser Ansatz, jetzt dieser Wettbewerbsansatz, das ist dann schon auch etwas für größere Einheiten.
Genau. Größere Einheiten, mehrere Teams. Genau. Ja.
Okay. Du hast ein ganzes Buch im Prinzip über dieses Thema, die Kunst des Spiels, beschrieben. Das heißt, dieses Buch ist für wen?
Im Prinzip für jedermann, weil ich habe probiert, eigentlich insbesondere meine Forschungsergebnisse aus meiner Dissertation, aber auch meine Praxiserfahrung damit einzubauen. Und ich würde sagen, das ist für jeden, der erstmal grundsätzlich Interesse hat, sich mit Spielsystematiken, mit Gamification am Arbeitsplatz auseinanderzusetzen und vielleicht auch über den Tellerrand des Arbeitsplatzes hinweg nochmal zu schauen und auch mit sozusagen auch modernen Führungsstilen, die dazu passen. Und das, glaube ich, kann man jetzt erstmal verallgemeinern, dass es jetzt keine ganz spezifische Gruppe gibt. Natürlich würde ich jetzt erstmal sagen, für Führungskräfte, die vielleicht auch auf, die sagen, ich möchte in meiner Organisation etwas verändern und brauche vielleicht neue Ideen, neue Impulse, die könnte man jetzt noch mal ein bisschen rausstellen, aber ansonsten ist es, glaube ich, ein interessantes Buch, erstmal von der grundsätzlichen Philosophie bis hin zu praxisorientierten Hinweisen zum Thema Gamification.
Kannst du uns Gamification für jemanden, der damit noch gar nichts zu tun hat, den Begriff nicht gehört hat, kannst du uns den erklären?
Klar, also Gamification ist per Definition eigentlich, dass man Spielelemente in einen Nicht-Spiel-Kontext überträgt. Und jetzt kommt der interessante sozusagen Definitionszusatz, ja, um eigentlich ein Spielerlebnis zu erzeugen, das dann natürlich in der Wirkung auch ein Verhalten bei Mitarbeitern, bei Menschen dann verändert. Und das ist im Prinzip der wesentliche Punkt auch meiner Forschung gewesen, im Rahmen meiner Promotion, dass ich gesagt habe, naja, also ich merke ja, wenn man irgendwie so spielerisch aktiv ist, ob das jetzt in Organisation ist, die ich erlebt habe, was für ein Spirit, was für eine Dynamik da aufkommt. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich auf psychologischer Ebene? Was entsteht denn da erstmal, bevor sich eigentlich Veränderung einstellt? Und das war eigentlich der zentrale Punkt, dass ich gesagt habe, ein Erlebnis, diese Spielerlebniswelt, die müssen wir eigentlich tiefer durchdringen. Und da bin ich dann sozusagen auch im Rahmen meiner Forschung eingestiegen. Ja.
Hat dich das Thema entdeckt oder du das Thema? Wie kommt man da drauf?
Relativ einfach. Also wenn man erstmal sieht in Organisationen, wie spielerische Impulse, was die alles irgendwie ausüben und ein Gefühl von Dynamik und Spirit erlebt. So, dann war eigentlich der nächste Schritt eigentlich für mich als Akademiker, naja, wo finde ich denn solche Literatur, die diese Zusammenhänge erklärt? So, und dann, wenn man sich da immer tiefer reinwühlt, war im Prinzip so die offene Flanke, dass dieses Thema Spielerlebnis erstmal sehr komplex erscheint, ja, und das Spielerlebnis am Arbeitsplatz relativ vage beschrieben wurde. Und das war dann so der Anstoß zu sagen, darüber müssen wir eigentlich tiefer wissenschaftlicher auch nochmal ins Detail gehen, ja.
Gibt es da einen Unterschied? Ich glaube, wenn man mal so in so ein amerikanische Konzerne reinschaut, ich glaube, die ticken schon länger anders. Ne? Kann das auch sein, dass das vielleicht auch für Deutsche etwas schwieriger ist, so einen Ansatz umzusetzen?
Also im Rahmen jetzt der Literatur war es jetzt kein deutsches Phänomen, dass da noch nicht so viel da war. Ja.
Okay, also es war
natürlich dass es vielleicht in Amerika mehr Publikationen oder auch mehr Ansätze in Unternehmen gab, das mag vielleicht so sein, aber im Sinne der auch Literatur würde ich sagen, ist jetzt kein deutsches Phänomen, dass es hier noch nicht so verbreitet ist. Ja.
Also ich denke so ein bisschen durch. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe ein Unternehmen zu führen und überlege, welche Dinge ich da mache, wie ich sie mache. Wenn ich das einführe, dass ich vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, auch dann bei der einen oder anderen Sache nicht mehr ernst genommen werde, dass ich vielleicht Kontrolle verliere. Kann das ein Gedanke sein?
Kann vielleicht im ersten Moment ein Gedanke sein. Ich würde immer sagen, dass moderne Führung insbesondere ja damit besticht, dass man eher auch Kontrolle abgibt und eher Vertrauen schenkt. und Freiraum gibt. Und ich glaube, da kann so auch ein spielerischer Ansatz helfen.
Kannst du uns ein Praxisbeispiel geben, dass man wie würde so etwas, wenn man jetzt sagt, ich gehe diesen Ansatz, ich ändere das, was würde sich in einem Unternehmen verändern? Was würden für Stellen passieren?
Wir machen ein Beispiel, man würde 14 Teams formieren, die einigermaßen homogen arbeiten, ja, also sozusagen die gleiche Aufgabenbasis haben. Nachvollziehbar, ja. Also die gleichen.
Also ähnlich strukturierte Gruppen.
Okay. Ähnlich strukturierte Gruppen. Und das Phänomen ist ja eins, dass jetzt insbesondere erstmal im Team, innerhalb des Teams, ja, wenn man sich jetzt mit anderen Teams vergleicht, ja schon eine gewisse andere Austauschkultur auch entsteht, zu sagen, warum steht das eine Team da und wir hier? Wo stehen wir eigentlich innerhalb des Teams? Wer hat welche Aufgabe? Wie können wir wachsen? Wie können wir sozusagen auch das andere Team übertrumpfen? Ja, also innerhalb des Teams, das ist übrigens auch ein Finding meiner Forschung gewesen, dass wenn spielerisches Erlebnis aufkommt, ja, die Intention, sein Wissen auszutauschen, eigentlich verstärkt wird innerhalb des Teams, ja. Also das wäre ein Effekt, dass man halt Learnings hat innerhalb des Teams. Wie kommen wir voran? Wie machst du das denn jetzt, ne? So sozusagen innerhalb des Teams mal zu erfragen, wie können wir da besser werden? Und natürlich auch zu sagen, jetzt haben wir, wenn wir solche verschiedenen Teams haben, jetzt nur ein weiteres Beispiel als Vorteil auch für Führungskräfte des Unternehmens, ja, man senkt natürlich auch, wenn wir jetzt diese Teams in vielleicht sogar einzelnen, lass mich das vielleicht wie Bundesliga-Tabellen aufteilen, ja, man senkt natürlich auch so ein bisschen den Anonymitätsbereich, ja, der einzelnen Teams. Ich mache ein Beispiel, du hattest jetzt 20 Teams, ja, mit welchen Teams würdest du dich als Führungskraft beschäftigen? Team 1 und 2 würdest du sagen, super, herzlichen Dank, und bei Team 18, 19, 20 würdest du sagen, oh, da muss ich mal drauf schauen. Machen wir schon zwei Tabellen draus, ja, 10 und 10, ja,
okay.
Also wir senken den Anonymitätsbereich und haben ein bisschen mehr auch Griff an die einzelnen Teams. Das sind nur so zweimal Beispiele, die mir jetzt spontan einfallen. Ja.
Es ist, ich überlege gerade, es ist total interessant. Natürlich guckst du dann die Abstiegsgefährdeten, wenn du so guckst du dir dann natürlich logischerweise an, weil du guckst, was kann ich da optimieren. Aber bei dem Gedanken finde ich das Mittelfeld natürlich auch hochinteressant, weil da kannst du natürlich, glaube ich, viel lernen über, ja, welche Menschen benötige ich, damit ich halt einfach so eine Standardleistung zum Beispiel bringen kann. Weil du wirst nicht immer alles mit Top-Leuten besetzen können.
Auf keinen Fall. Das ist auch Teil so ein bisschen des Eingangsstatements auch in meinem Buch zu sagen, wo liegt eigentlich der größte Schwung eigentlich einer Organisation. Es geht ja nicht, also der größte Schwung und die größte Power liegt ja nicht in denen, die sowieso schon sozusagen intrinsisch motiviert sind und sowieso schon Top-Leister sind. So, ja, der größte Schwunghebel der Organisation liegt ja eigentlich in denen, die sozusagen jetzt noch einen eher geringeren Teil am Vertriebserfolg haben, was einfach logisch jetzt sozusagen einen relativ großen Teil der Mannschaft darstellt, ja, so, und wenn du den um 5 oder 10, wenn man den um 5 oder 10% hebt, ist natürlich eine deutliche Power in der Organisation, als wenn man wieder bei den oberen 3, 4 wieder sagen, macht mal 10% mehr an.
Wobei natürlich, das ist ja wie, bleiben wir beim Fußballbild, das ist ja wie Bundesliga, es gucken ja alle auf die Spitze. Und natürlich guckst du dann auch automatisch im Mittelfeld, was macht die Spitze, was macht sie gut, was macht sie anders. Das heißt, dieser Effekt ist ja tatsächlich bei deinem Beispiel automatisch da.
Ja, und ich habe auch gemerkt, ne, da wird dann auch mal der Telefonhörer geschwungen oder wenn man mal in so Organisation ist, ja, da wird auch mal angerufen und gefragt, wie läuft das da, ja? Oder auch die Führungskräfte tauschen sich aus. Und genau das ist ja das, was eine unheimlich schöne Dynamik auslöst. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Professor Dr. Jonas Manske. Um die Kunst des Spiels ging es heute im Gespräch mit Professor Dr. Jonas Manske. Er war mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Habe ich das dann auch gerade so richtig gehört, dass damit auch, du hast ja auch manchmal im Unternehmen natürlich Konkurrenzsituationen, das lässt sich, glaube ich, auch wahrscheinlich vermeiden, wenn du irgendeine Struktur hast, dass dann trotzdem mit solchen Strategien der Wissensaustausch besser funktioniert, weil man eine Teamleistung bringen möchte?
würde ich jetzt sagen, kann ich jetzt nicht fallabschließend belegen. Mein Eindruck ist der.
Ich glaube, dass das, was wir jetzt, wir bewegen uns ja jetzt auch in theoretischen Modellen. Ich glaube, wir können das, das ist nur die Option, weil ich überlege gerade, das hat sich für mich schon als ein Vorteil angehört, wenn du, sag ich mal so, als Team gemessen wirst, fängst du natürlich an, anders zu agieren.
Also ich glaube auch, wenn man das Bild vom Fußball oder Spielfeld mal aufmacht, ne? Also jeder hat vielleicht seine Position als Teammitglied auf dem Spielfeld und je nachdem, wie du sozusagen auch spielerisch dann, wie du das Team strukturierst, ja, kriegt auf einmal jemand auf dem Spielfeld eine neue Rolle oder erkennt überhaupt erstmal seine Rolle auf dem Spielfeld.
Sag ich mal, ohne Strategien, als auch mit Strategien, hat natürlich jeder seine Rolle. Ja? Das heißt, es gibt jemand, der führt an, es gibt jemand, der ist im Team drin und unterschiedliche Rollen, logischerweise. Wir haben ja gerade so eine Generation, Generation Z, wie sie gesagt hat. Ist das auch so ein bisschen eine Strategie, um die mitzubekommen? Weil man, also ich habe das auch schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, das ist, man muss ein bisschen was auch bieten als Unternehmen heute. Es ist nicht mehr ganz so einfach. Die suchen einen Sinn. Die wollen tatsächlich einen erfüllten Alltag haben. Das heißt, es darf kein routinierter 8-Stunden-Tag sein, sondern da muss ein bisschen mehr mitgeliefert werden.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass das schon für moderne Führungsansätze oder moderne Führung, insbesondere jetzt für diese neue Generation, bedarf und dass wir hier natürlich Stellschrauben haben. Also wenn ich sage immer können, wollen, dürfen, das sind die Aufgaben einer Führungskraft, ja. Und wenn ich jetzt an spielerische Ansätze gehe, sage ich, das dürfen, hey, ist doch klasse. Ihr könnt in einem sozusagen spielerischen Rahmen, kannst du als junger Mitarbeiter, kannst du agieren. So, dann haben wir das Thema dürfen, ja, das Thema Freiraum schaffen, haben wir schon sozusagen den Haken dran. Ja, das Thema Wollen, wir haben ein sozusagen Motivationsaktivierungssystem durch die spielerische Lösung. Also das Thema Wollen haben wir eigentlich auch unterstützt für die Führungskraft. Ja? Und Können, ja, also ich sehe natürlich als Führungskraft jederzeit, wir haben es gerade angesprochen, vielleicht durch eine Tabelle, vielleicht durch eine Rangliste, wie auch immer, ich sehe ja, wo Bedarf ist für Training, für Weiterentwicklung, für Unterstützung. Also ich glaube, das ist sozusagen dieses Thema Können, Wollen, Dürfen. Übersetzt jetzt in den spielerischen Kontext, hilft sozusagen den Führungskräften enorm, insbesondere, glaube ich, auch junge Mitarbeiter zu begeistern, weil, genau wie du richtig sagst, die wollen Freiraum, die wollen eigenverantwortlich auch arbeiten, in einem gewissen Rahmen.
Und jetzt muss ich nochmal das Fußballbild bemühen. Ja. Logischerweise, ich hab eine Mannschaft und dann sehe ich jemand mit Talent, merke aber, dem fehlt vielleicht was. Das heißt, der braucht dann vielleicht noch ein besonderes Training.
So soll es doch sein als Führungskraft, oder? Zu erkennen, wo jemand noch Unterstützung bedarf. Mhm. Jetzt muss man sagen, innerhalb des Teams ist es natürlich auch der Führungsspieler vielleicht auch, der das erkennt, ja, oder der Coach, der dann da für dieses Team agiert, ja, aber ich finde, so sollte es sein, ja, zu sagen, wo kann ich noch helfen, wie kann ich unterstützen? Und ich glaube, wenn man auf so einem Spielfeld denkt, ist das doch eine schöne Analogie, ja.
Das letzte Mal bemühe ich das Fußballspiel. Was machen wir mit dem Foulspiel, das es ja auch gibt? Ne?
Das Thema Foul, das Thema Fair Play ist natürlich etwas, was man in dem Kontext auch spielerische Lösungen sehen muss und auch die Botschaft senden muss, wir sehen Foulspiele und wir wollen einen fairen Wettbewerb. Und da ist die Idee, dass man natürlich auch Instanzen einführt, die sozusagen wie ein Schiedsrichter agieren. Das muss man dann je nach Implementierung, je nach jetzt natürlich Ausgestaltung einer spielerischen Lösung, darf man aber nicht vergessen. Also sozusagen auch eine Instanz zu schaffen, die jetzt keine neue Controlling-Abteilung bitte einführen, nicht falsch verstehen, ja, aber die sozusagen ein wie ein Schiedsrichter ist, ja, und die Botschaft sendet: Liebe Leute, wir erkennen Foulspiele und ahnden sie.
Ich versuche gerade noch mal eine Frage, die ich platziert habe. Also ich habe so platt gefragt, wer das Buch lesen sollte. Vielleicht stelle ich sie jetzt andersrum. Was erhoffst du dir von Menschen, die das Buch gelesen haben? Was nehmen sie da mit oder was ändern sie?
Und vielleicht erstmal zwei Dinge. Erstens erhoffe ich mir, dass sozusagen eine Grundbasis erstmal gelegt wird, was eigentlich modernes Führungsverständnis bedeutet, wo wir eigentlich gerade stehen, was es eigentlich vielleicht auch für Problematiken, Verzerrungen, wie auch immer gibt, dass man da so sagen kann, so was ist eigentlich so das Weltbild oder das Menschenbild, dem es nachzueifern gilt, als Führungskraft oder grundsätzlich als Mensch. So, das ist so der erste, sagen wir, fundamentale Ansatz. Und dann zu sagen, daraus heraus, ja, wie kann ich eigentlich wie kann ich eine moderne Lösung für die Aktivierung, Motivierung von Mitarbeitern finden und da natürlich jetzt Ideen zu geben. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass diese Ideen immer individuell auf Unternehmen, auf die Organisation sozusagen angepasst wird. Aber ich glaube da, dass man da so viele Ideen bekommt aus dem Buch, dass man für sich schon mal einen sehr, sehr guten Überblick hat. Und vor allen Dingen auch, und das wäre jetzt der dritte Part, dass man das Verständnis hat, wie wichtig ist, dass ein Erlebnis entsteht. Also die reine, mir ist wichtig in der Botschaft, dass die reine sozusagen Implementierung von irgendwelchen Punkten, Wettbewerb, Ranglisten nicht nachhaltig zu einer Veränderung von Mitarbeitern führt, sondern erst das Zentrale ist, dass sozusagen das Spielerlebnis dazwischen als psychologische Wahrnehmung agiert. Und wir müssen erst es schaffen, ein Erlebnis bei den Mitarbeitern zu erzeugen durch solche Spielelemente, um dann zu sagen zu können, okay, das hat jetzt auch einen positiven Impact auf Verhalten.
Also zum einen habe ich Strategien, die ich einführe, wo ich dann vielleicht ja tatsächlich spielerisch Teams messe miteinander. Aber es geht dann, glaube ich, tatsächlich mehr ins Mindset. Ne? Das heißt, da muss ich im Kopf was ändern.
Ja, so kann man es auch mal
ja?
zusammenfassen.
Also, ja. Weil da sind wir so ein bisschen bei deiner Eingangsaussage, dass letztendlich, wenn du spielerisch irgendetwas machst, dass du es ja nicht als Arbeit empfindest, sondern, und so sollte es ja eigentlich sein, wir verbringen so viel Zeit am Arbeitsplatz, dass wir dort auch eine Menge Spaß haben, ja. Auch im Bewusst, dass es nicht nur Spaß ist. Ja,
ja, das ist natürlich auch so, ja. Man muss das auch, also finde ich auch wichtig, ja, das wird es jetzt nicht, alles ist irgendwie Blumenwiese und alle fassen sich an die Hände und so soll es nicht sein, ja. Aber dass man da einen gewissen Impuls setzt durch neue Erlebnisse am Arbeitsplatz, ja.
Wie gehe ich mit deinem Buch um? Ist das so ein Buch, das ich von A bis Z, also von vorne bis hinten gelesen haben muss? Oder kann ich da auch drin rumstöbern?
Also ich würde natürlich spontan, man muss es komplett lesen haben. Ja, also von vorne bis hinten ist wichtig. Nice. Ich glaube, Spaß beiseite. Ich glaube natürlich, dass man einzelne Kapitel auch mal punktuell lesen könnte als ich brauche Ideen für oder ich will da mal einen Ansatz haben. So ist es auch gedacht. Ja, aber natürlich macht es schon Sinn, vielleicht in einem Fluss durchzulesen. Weil das baut schon aufeinander auf, von der sozusagen übergeordneten Philosophie bis hin zur operativen Praxis.
Das heißt, ich glaube tatsächlich, je größer so eine Organisation ist, umso schöner gibt es, glaube ich, Sachen, die man dann vielleicht auch machen kann. Ich glaube aber auch von dem, was ich so gesehen habe in dem Buch, du kannst auch Punkte finden, die du in einem kleineren Unternehmen ganz gut installieren kannst.
Die Größe ist jetzt nicht da, die Unternehmensgröße ist jetzt nicht so entscheidend. Es ist natürlich entscheidend, wie man vielleicht in die einzelnen Teamstrukturen beispielsweise dann schneiden kann. Ja, aber auch da gibt es Mittel und Wege, da ganz, ganz charmante Lösungen zu finden. Ja.
Ich habe sogar auch so beim Überfliegen so ein paar Stellen gefunden, wo ich sage, das könntest du auch in ganz anderen Strukturen, das könntest du auch in Vereinsstrukturen zum Beispiel nutzen, um dort Sachen, die nicht so schön sind, ja tatsächlich so machen, dass vielleicht mit mehr Spaß dran gegangen wird. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.